Fallout 3 und Half-Life 2 ist auch dabei. Und du denkst, das ist so dumm, das geht nicht mehr. Da kommt doch schon die nächste Folge, aber bitte sehr. Anschluss 2 gegen Halo Reach. Manche Duelle sind echt ne Bitch. Und beim nächsten Sportvergleich bin ich echt raus. Wem mach ich denn da was vor? Ahaha.
Ich hör Last Game Standing, den Podcast. Der Schiffer und der Alp, die wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig, aber ich hör trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah, yeah, yeah. Alf und Schäfer, yeah, yeah, yeah. Alf und Schäfer.
Hallo und herzlich willkommen zu Wer hat den Gürtel? Mein Name ist Christian Schiffer und auf der anderen Seite des Internets darf ich begrüßen...
Christian Alt, hallo!
Hallo, lieber Christian. Also, was war das für ein Februar? Wir sprechen über einen der interessantesten, fand ich, Spielemonate der letzten Monate. Okay.
Nee, also ich finde es schon.
Oder Jahre, kann man das so sagen?
Ich finde Jahre tatsächlich. Also
ja, würde ich auch sagen.
Ich wüsste, also so, keine Ahnung, der 20er bestimmt. Auf jeden Fall.
Genau, würde ich auch sagen. Und ich glaube, die Betonung liegt bei mir zumindest auf interessant, weil. Es waren jetzt nicht nur gute Spiele dabei, ja. Aber sagen wir mal so, es ist ein Monat mit viel Diskussionsbedarf, mit Überraschungen in die eine Richtung, aber auch in die andere Richtung. Aber schauen wir vielleicht erstmal ganz kurz zurück auf den Januar. Da hatten wir, fand ich, eine kleine Überraschung, denn der Januarsieger heißt Foundation. Das war dieses kleine Aufbauspiel und das konnte sich durchsetzen mit 29% gegen Indiana Jones und den großen Kreis. Indy hat nur 21% bekommen. Citizen Sleeper 2, immerhin dieses verkopfte RPG, bei dem man so viel lesen muss, hat 18% bekommen. Und Lonely Mountains Snow Riders, wo ich gar nicht mehr genau weiß, was das eigentlich war, hat 14% bekommen. Also eigentlich ganz schön, 4 Spiele relativ weit vorne mit ähnlichen Ergebnissen, aber Foundation dann mit 29% hat es den Gürtel geholt. Wir haben recherchiert, Foundation kommt aus Quebec in Kanada oder noch Kanada, das ist ja irgendwie alles ein bisschen schwierig geworden, seit Donald Trump wieder Präsident geworden ist.
Also wir können sagen, es bleibt Kanada.
Wenn es nach uns geht, bleibt es Kanada, genau. Ich wollte
und auch nach der Kanadier. Also wenn du da siehst, wie die Umfragewerte der Liberalen gerade hochgehen, unglaublich.
Ja, unglaublich. Aber egal, wir sind ja kein Politik-Podcast, sonst würden wir uns jetzt, glaube ich, hier ganz schön auskotzen. Wir werden uns heute über was anderes auskotzen. Aber ja, also auf jeden Fall kommen die aus Kanada, aus Quebec in Kanada, diesem großartigen, unabhängigen Staat im Norden des amerikanischen Kontinents. Und wir haben für 2025 ein neues Namensschema und ich bin so froh, Christian, es ist endlich wieder was Normales. Die Community hat sich mit 58% entschieden für Naturgewalten und Katastrophen. Dahinter kam dann mit 15% gewaltbezogene Namen und mit 11% Schauspieler. Also Naturgewalten und Katastrophen ist sehr schön. Wir haben uns da im Vorfeld schon was überlegt, nämlich der Quicksand aus Quebec. Also Quicksand ist, was ist das? Das ist so, wenn man da so quasi Treibsand, ne?
Ja, genau.
Treibsand. Sehr schön. Ja, kommen wir auf...
Ich würde sagen, lass doch direkt mal, du hast jetzt schon ein bisschen angedeutet mit Auskotzen. Ich habe direkt mal eine Frage an dich. Und zwar, was findest du geiler? Donald Trump herrscht über Kanada oder Benjamin Franklin herrscht über das Zulu-Reich? Was findest du besser?
Tough one. Also ich glaube am Ende Benjamin Franklin herrscht über das Zulu-Reich, finde ich noch minimalst geiler, ja. Weil es halt Benjamin Franklin ist. Ja?
Ja.
Benjamin Franklin mag ich sehr, war Gegner der Sklaverei und war toller Wissenschaftler, kommt außerdem in einem der besten Spiele der Welt vor, nämlich Maniac Mansion 2 oder Day of the Tentacle. Deswegen wäre das für mich die Entscheidung, aber mein Gott, was für ein Riesenhaufen Scheiße Civilization 7 ist. Mein Gott. Man muss wissen, ihr da draußen, der arme Christian Alt, der hat's wirklich nicht leicht, ja. Der hat einen stressigen Job, der muss gerade in Kingdom Come Deliverance 2, muss er kellnern, ja. Das ist alles nicht so einfach, es macht ihn fertig. Dann muss er hier für den Gürtel manchmal auch noch ein Spiel spielen, wo man mehr als 3 Zeilen lesen muss. Das ist alles relativ schwer. Und dann kommt noch hinzu, dass ich ihm als Civilization 7 herausgekommen ist, tagelang traktiert habe mit irgendwelchen angepissten, empörten, genervten Sprachnachrichten, weil ich Civilization 7 so furchtbar fand. Also wirklich so komplett furchtbar. Und sagen wir mal so, nicht jede dieser Sprachnachrichten hatte jetzt die analytische Tiefe, die ihr hier aus diesem Podcast gewohnt seid, ja. Das war manchmal halt auch einfach nur so, ich find's einfach nur scheiße, ich find's immer noch scheiße, was soll das und so weiter und so fort. Was für ein furchtbares Computerspiel, ja.
Aber ich finde, man muss jetzt mal so ein bisschen analysieren, woran es liegt, weil in deiner Grundthese stimme ich dir zu, ich find's auch nicht geil, also wirklich nicht geil, ich hätte das auch nicht in dieser Qualität erwartet, dass das so schlecht wird. Und man kann mal so ein bisschen sagen, woran es liegt. Also erstens, das habe ich schon angedeutet, man hat jetzt im Vergleich zu früher einen Wechsel der Zivilisation, das war ja auch schon vorher bekannt, man spielt einen Herrscher, aber es gibt 3 Zeitalter und für jedes Zeitalter wechselt man dann die Zivilisation. Also man kann zum Beispiel mit dem Römischen Reich anfangen und wechselt dann im Zeitalter der Entdeckungen auf, keine Ahnung, das Zulu-Reich. So, man fängt mit Benjamin Franklin an, der spielt zuerst die Römer, dann die Zulu und dann am Ende vielleicht die Amerikaner im letzten Zeitalter. Das finde ich schon mal befremdlich. Das hat Humankind schon probiert, das hat nicht funktioniert und ich finde, hier funktioniert es auch nicht, weil diese Grundfantasie von, ich baue hier eine Zivilisation von 0 auf 100 auf, von der Steinzeit bis ins Weltall. Ne? Also wir alle kennen diesen Shot aus 2001 Space Odyssey, wo dieser Knochen nach oben geworfen wird und dann wird daraus ein Raumschiff. Das ist ja Civilization in seiner Reihenform. Das haben wir jetzt so nicht mehr, weil wir zwischendurch immer diese Entscheidung treffen müssen. Ich war, muss ich sagen, bevor das Spiel rauskam, auch ein bisschen interessiert daran. Ich fand es jetzt nicht per se dumm, weil ich schon verstehe, dass auch Völker untergehen. Also, um jetzt nicht irgendwie, ich will jetzt nicht allzu pessimistisch sein, aber ob die USA in ihrer derzeitigen Form in 100 Jahren noch so existieren, ja, sei mal dahingestellt, ne? da tun sie gerade einiges daran, dass es vielleicht auch untergeht, auch das Römische Reich ist untergegangen und so weiter und so fort. Und so, ich kann total verstehen, dass man auf den Ruinen einer untergegangenen Zivilisation aufbaut und was Neues schafft. Das verstehe ich. Aber trotzdem fühlt sich für mich jeder Zivilisationswechsel immer ein bisschen an, als hätte ich gerade was falsch gemacht, als hätte ich da jetzt irgendwie eine Krise herbeigeführt, die vielleicht abwendbar gewesen wäre und so. Und irgendwie geht das, finde ich, übersetzt sich das nicht so schön in ein Spiel, diese Idee. Das wäre jetzt mein erstes Ding. Hast du es auch so wahrgenommen?
Teilweise, aber tatsächlich muss ich sagen, hatte ich mit diesem Epochenwechsel am Ende weniger Probleme, als ich dachte. Womit ich ein großes Problem hatte, war mit Benjamin Franklin, König der Ägypter. Ja, also das hat mich genervt, aber ich finde so dieses mit dem Epochenwechsel, ja, fühlt sich komisch an, aber hat dann zum Beispiel, hätte potenzielle Vorteile auch, was die Immersion angeht, weil du ja bei Civilization ja immer so ein bisschen das Phänomen hattest, dass wenn du so Kriege führst in der Antike und da dauert ja dann ein Zug irgendwie 20 Jahre, dann waren das immer Kriege, die dann so gefühlt 500 Jahre sozusagen in Spielzeit gedauert haben. Und das musste ich mir dann immer in meinem Kopf so ein bisschen zurechtbiegen, ja, dass ich mir dann so gesagt habe, ja, also wahrscheinlich ist das einfach ein größerer Konflikt gewesen und so, der sich über Jahrhunderte hingezogen hat, irgendwie so, und gar kein richtiger Krieg, irgendwie so. Und das, dieses Problem hast du natürlich nicht durch den Epochenwechsel, weil die Epoche dauert halt einfach 500 Züge und da ist sozusagen, die Zeit ist dann einfach komprimiert. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgedrückt habe, aber auf jeden Fall ist das nicht mehr da. Aber dieses Problem, dass du halt mit Benjamin Franklin, die Ägypter, Chef der Ägypter bist, das ist halt total skurril. Also mir, ich weiß gar nicht, mir ist passiert, ich war Benjamin Franklin, Kaiser der Römer, und bin dann auf Augustus getroffen, Kaiser der Inka oder sowas. Also, das kann eigentlich nicht sein. Ich fand auch ehrlich gesagt sowieso immer bei Civilization diese Staatsführer ein bisschen nervig, aber ja, okay. Aber ich glaube, ich habe so ein Problem damit, dass, glaube ich, dieses Ding mit den, also mit diesen Kombinationen Staatsführer und dann irgendwie Nation und sowas, dass das für mich ein, wie soll ich sagen, so Pass pro Toto für etwas steht an der Civilization-Reihe, das mich einfach schon sehr lange nervt. Und zwar ist es halt das, dass diese Reihe sich immer mehr verabschiedet hat davon, irgendwie glaubwürdig oder halbwegs glaubwürdig die menschliche Zivilisation oder die menschliche Entwicklungsgeschichte zu simulieren, ja. Es ist halt in den letzten Jahren immer mehr zu so einem Spiel für Erbsenzähler geworden, ja. Und für mich ist da immer das Beispiel Civilization 7, wo du dann halt irgendwie, du bist da der Chef irgendwie dieses Reiches und musst dann da dauernd entscheiden, wo irgendein Kornspeicher, in welchem Viertel der gebaut werden soll, ja. Um da halt irgendwie noch ein Goldstück mehr rauszuholen. Und das fand ich schon bei Civilization 6 ganz furchtbar. Und Civilization 7 bringt das halt auf die Spitze. Also da ist einfach so komplettes Desinteresse da an der Geschichte der Menschheit. Es ist eigentlich nur noch so ein Spiel für so Excel-Tabellen-Schubser, die schlecht in Geschichte waren. Ja? Und das nervt mich. Ich habe bei Civilization 7 absurd viel Zeit.
Du weißt, dass es eins der Lieblingsspiele von Mark Zuckerberg ist, ne?
Ja, ja, genau, Sechser, genau. Also er sagt, er ist der beste Civilization-Spieler der Welt, er hat über 1000 Stunden, ja klar. Und da ist es halt so, es ist so lieblos, also auch zum Beispiel diese Events, die es da gibt, sind super lieblos, aber ganz schlimm ist halt, also 90% dieses Spiels verbringst du damit zu entscheiden, wo irgendwas gebaut werden soll. Also es war bei mir wirklich nur noch skurril, ja. Ich war nur noch daran zu entscheiden. Erstmal, ich hatte 17 Städte. Ich musste jede Runde irgendwie entscheiden, wo was gebaut werden soll. Dann gibt's halt mittlerweile so viele Erfindungen, dass sich auch so, wenn du was erfunden hast, überhaupt gar nicht mehr so ein Gefühl einstellt, so geil, ich habe jetzt die Schrift, sondern ja, okay, ich habe jetzt halt die Schrift erfunden. Damit ist es halt einfach so ein Erbsenzählerspiel geworden. Und ich weiß gar nicht, also das ist, glaube ich, das, was mich so im Kern, also es gibt so viele Sachen, die mich an dem Spiel stören. Also das Interface und sowas. Ich meine, dir wird eine Stadt erobert und du kriegst es gar nicht mit. Das wird dann irgendwie oben nur so ein bisschen so ein Einzeiler angezeigt. Ja, ja. Aber dass sich sozusagen diese Entscheidungen nicht mehr wichtig anfühlen, dass das irgendwie alles nur noch so, eben wie so Tetris, also du musst irgendwie nur noch gucken, oder Tetris ist das falsche Beispiel, aber halt, weißt du, so wie bei Diablo, so, du musst nur noch irgendwie gucken, wie du maximal viel rausholst, das finde ich echt nervig. Und das größte Problem von Civilization, würde ich sagen, dass das in einer Welt, Civilization 7 ist in eine Welt hineingeboren worden, in der Paradox existiert. Ja, in der Paradox-Spiele existieren. Also warum, um Himmels Willen, soll ich Civilization spielen, wenn ich auch Stellaris spielen kann? Oder Crusader Kings, was für ein großartiges Spiel das mittlerweile geworden ist. Warum, um Gottes Namen, spielen irgendwelche Leute dort draußen in einer Welt, in der Paradox existiert, Civilization 7? Das finde ich wirklich, also das bricht mir das Herz. Also da weine ich in mein Kissen abends, ja, weil mich das wirklich deprimiert. Civilization 7 ist ein Scheißspiel, das nicht existieren sollte.
Also für mich ist es auf der einen Seite zu komplex und dann aber gleichzeitig unterkomplex. Was ich hiermit meine ist, ich finde die Entscheidung pro Runde einfach langweilig. Also man hat,
die überfordern dich auch. Also,
ich finde es langweilig, überfordernd. Also so, ich habe echt Probleme mit dem Kultursystem. Also so, das dann anderer, also das Kultursystem ist ja ein zweiter Tech Tree, basically, genau. Ja. Also du erforschst dann noch die Republik oder weiß ich nicht, irgendwas anderes mit Kulturpunkten, die du auch sammeln kannst. Ja, ist wichtig für den Kultursieg. Ich verstehe das schon. Aber auch da kommt eine Komplexität rein, wo ich mir denke, warum muss jetzt diese Technik in diesem Tree sein? Und ich habe dann noch den anderen. Also irgendwie finde ich auf der Seite zu komplex, das mit den Distrikten geht mir ähnlich wie dir. Ich habe dann noch ein zweites Problem mit, nämlich, dass es die Karte dann irgendwann so ausladend macht und dann hast du so das Gefühl, du spielst eigentlich nur noch eine Map, die so aussieht wie der Großraum Tokio, weißt du, wo einfach...
Der Ruhrpott oder so.
Ja, genau.
Wo jede Stadt in die nächste übergeht.
Genau. Das ist irgendwie, finde ich, nicht so schön, dann irgendwie, was die Karte dann echt klein macht. Die sind sowieso klein, die Karten. Und auf der anderen Seite, was ich mir dann unterkomplex meine, ist, das Diplomatiesystem ist unterkomplex. Also du kannst halt Krieg erklären und da vielleicht ein bisschen Handelswege machen. Handelswege sind auch richtig beschissen geworden. Ja. Also ist, vom Interface
habe ich bis zum Schluss nicht verstanden.
Du weißt nicht, was du da machen sollst. Genau. Aber es ist unterkomplex im Sinne von, du weißt gar nicht, was du tun kannst und vergleich es halt mal mit einem Stellaris oder mit einem Crusader Kings, wo du sagen kannst, hey, wir garantieren dir jetzt mal eine Unabhängigkeit. Genau. Oder ich garantiere dir, lass mal ein Bündnis schließen. Lass mal ein Forschungsabkommen schließen. Also so, ich glaube, diese Sachen sind auch drin. Aber in der Form, wie es irgendwie dargeboten wird, habe ich das Gefühl, es bindet sich da zwei Hände auf den Rücken in diesem KI-System. Und ich frage mich, wieso das so boring irgendwie ist.
Also, ich finde, Diplomatie ist eigentlich das Beispiel. Weil Diplomatie ist scheiße in Civilization, seitdem Civilization existiert. Also in Civilization 1 war Diplomatie noch geil, weil es war das erste Spiel mit Diplomatie. So, ja? Aber spätestens seit 15 Jahren oder sowas ist doch Diplomatie scheiße in Civilization. Also weil du hast doch nie das Gefühl, dass du dort jetzt zwei zum Beispiel Machtblöcke hast, die gegeneinander antreten oder dass dir deine Bündnispartner wirklich wichtig sind und dass du weißt, warum was in dieser Welt eigentlich passiert. Also so wie bei Stellaris, wo du halt einfach so eine Anzeige bekommst, warum dich das eine Volk halt mag oder halt nicht mag. Ja.
Ja.
Stattdessen ist es halt so, ich krieg die ganze Zeit von irgendwie, keine Ahnung, bla 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 vom Volk, der so und so, never heard about it, kriege ich die ganze Zeit irgendwelche Anfragen, ob wir ein Militärabkommen oder ein Forschungsabkommen oder weiß ich nicht was schließen müssen. Und das bringt dann halt so, weiß ich nicht, drei Forschungspunkte mehr. Also wie gesagt, das ist irgendwie ein Spiel für Krämerseelen. Und dann öffnen sich dauernd diese Fenster. Und es ist einfach komplett egal. Also Diplomatie ist komplett egal. Dient halt wieder nur diesem großen, sozusagen, diesem Design, dieser Designphilosophie, die dahinter steckt, halt irgendwo für irgendwas Punkte zu sammeln, ja. Und das ist ja einfach bei Stellaris zum Beispiel ganz anders. Da verfolgst du ja eine strategische Linie, ja. Wenn du ein Volk kennenlernst, dann denkst du dir, die sind irgendwie stark oder schwach, aber okay, die ticken ideologisch ähnlich wie ich. Vielleicht könnte ich mit denen eine Föderation aufmachen. Vielleicht wäre das mal ein interessanter Vasall. Vielleicht ist das ein strategischer Mitbewerber, ja, irgendwie sowas, ja, und dann richtest du halt so ein bisschen die Strategie deiner, jetzt in dem Fall Weltraumnation, halt auf dieses größere, oder tust deine Taktik auf dieses größere strategische Ziel ausrichten, zum Beispiel, ja. Und das ist ja bei Civilization alles überhaupt nicht der Fall, ja. Also es ist ein ganz, ganz schlimmes Spiel und es ist auch, ich meine, du hast dich ja auch zu Recht sehr aufgeregt, auch über das Interface. Das muss man auch noch mal negativ hervorheben. Ich habe oft nicht wirklich gewusst, was ich in dem Spiel eigentlich mache. So, ja? Also du baust irgendwo was, du weißt nicht, baust du jetzt da über irgendwas drüber? Es ist irgendwie komisch erklärt. Beim Krieg, da habe ich sehr lange gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass, also du hast dort so Generäle, aber die Generäle sind eigentlich nur Truppentransporter eigentlich so. Und so weiter. Also du hast öfter mal so, hast du die Situation gehabt, dass du eine Spielmechanik nicht verstehst, weil sie dir nicht erklärt wird. Und sie wird dir nicht erklärt, weder als Text wird es dir gut erklärt, noch als Show Don't Tell auf dem Spielfeld.
Ich glaube, was bei Civilization ein bisschen das Grundproblem ist, ist, dass man die Runde überladen hat. Also es hat ja, diese es kommt ja aus einer Brettspielwelt und früher war es so, dass ich immer wusste, alles klar, da folgende Dinge kann ich in der Runde machen. Und ich habe das Gefühl, es ist jetzt einfach pro Runde zu viel, was ich erledigen muss. Ja. Und man klickt dann einfach nur noch irgendwelche Sachen ab, um sie halt gemacht zu haben. Und auf Dauer nervt das einfach.
Ja.
Es ist einfach nervig.
Ja.
Und ich check nicht, wieso man das Spiel nicht entschlacken kann, warum man nicht auch mal eine Runde haben kann, wo nicht so viel passiert, so wie es ja am Anfang in den ersten 20 Zügen machst du ja nicht so viel, wo man auch mal so ein bisschen Downtime hat. Stattdessen
und das ist die beste Phase des Spiels.
Ja.
Die ersten 20 Züge. Also was mich wirklich erstaunt, ist, dass zum Beispiel diese Probleme mit Diplomatie oder dem, was du beschreibst, also dieses Micromanagement letztendlich, ja, wie lange sind diese Probleme schon bekannt? Ich meine, das sind doch zwei der wesentlichen Kritikpunkte an Civilization seit 20 Jahren. Ich meine, ganz ehrlich, schon der 18-jährige Christian Schiffer saß vor einem Civilization-Spiel, hatte viele Städte und hat sich im späteren Late Game vor allem darüber geärgert, dass er irgendwie die ganze Zeit entscheiden muss, ob eine Oper oder was anderes gebaut wird und es halt Micromanagement war. Das ist ein Problem, das ist so lange bekannt. Und das ist auch so lange bekannt, wie man das halt lösen kann. Also ich meine, bei Stellaris tust du halt dann irgendwie so größere Einheiten bilden, setzt dann einen Gouverneur hin, der kümmert sich um alles und fertig, ja. Oh, also vielleicht geht das sogar auch in Civilization 7, weiß ich jetzt gar nicht, aber
ja, es ist halt irgendwie also so, ich verstehe nicht, warum da immer noch ein Spiel, also ich glaube, das Beste, was 2K jetzt machen könnte, wäre ein Relaunch von Civilization machen, gibt dem Ding einen anderen Namen, ja, und wirklich nochmal den ganzen Tand über Bord werfen.
Ja.
Also hier nicht, nimm auch den Namen Sid Meier von mir aus weg, ist doch egal. Ja, nenn das irgendwie Civ Entschlackt und wirf einfach mal, sei mal mutig und wirf mal alles über Bord. Mach dann ein Indie-Game draus, vielleicht sogar mit derselben Grafik, weißt du, was ich meine? Bau einfach da mal ein zweites Ding. Und dann schauen wir mal, wie viel da eigentlich weg kann. Weil ich würde nämlich sagen, da kann einiges weg.
Glaube ich auch. Also da hat sich, also Civilization leidet unter Feature Creep. Auch das ist keine neue Diagnose. Und es muss das große Civilization-Entschlackungsprojekt geben. Das ist das Einzige, was diese Serie retten kann. Und ansonsten hoffe ich, dass, weiß ich nicht, ein Paradox oder sowas, die ja mit Millennia so einen halbherzigen Versuch, ich meine, gut, das war so ein 3-Mensch-Projekt, ja, was man einfach mal gelauncht hat, aber naja, also ich würde mich freuen, wenn die Leute, die einfach wissen, wie man Strategiespiele macht, sich da einfach mal hinsetzen würden und das halt mal richtig machen würden. Und ich weiß auch nicht, also ich habe jetzt auch gehört, dass an Humankind, da wird ja immer noch dran gearbeitet und es soll mittlerweile, es war ja auch schon am Anfang eigentlich ein ganz gutes Spiel. Und mittlerweile soll das noch viel besser sein. Würde mich, glaube ich, auch freuen, wenn das Scheitern von Civilization 7 auch ein bisschen zugunsten von den Humankind-Machern geht und sich mehr Leute vielleicht ihr Spiel noch mal angucken, weil sie hatten auch als erstes diese Idee mit den Zeitaltern. Und fände ich ganz gut, wenn wenigstens dann das Original da ein bisschen mehr Zustimmung und Spieler bekäme. Gut, lass uns nie wieder über Civilization 7 reden.
Ja, so. Sehr gut.
Kommen wir zu Kommen wir zu einem Erfolg. Kommen wir zu was Erfreulichem, oder?
Ja, mach mal.
Kingdom Come Deliverance 2. Ich mach's kurz. Kingdom Come Deliverance 2 ist für mich das beste Rollenspiel seit Baldur's Gate und das beste 3D-Rollenspiel. Also wenn Cyberpunk 2077 nicht existieren würde, würde ich definitiv sagen, seit The Witcher 3. Also Kingdom Come Deliverance 2, ich habe dieses Spiel geliebt. Also man muss man auch dazu sagen, ein bisschen für dieses Spiel gemacht sein. Ich komme ja so ein bisschen, also ich bin ja sozialisiert worden mit Ultima 7. Ich war damals total begeistert, dass diese Figuren einen Tagesablauf haben. Ich fand es total geil, dass ich damals in die Bank einbrechen konnte, indem ich irgendwie den abgepasst habe, wann da die Leute die Bank verlassen und so weiter, und war dann total begeistert, dass das ging. Und ein zweites wichtiges Spiel für meine Computerspielsozialisation im Rollenspielbereich war dann Gothic tatsächlich, weil bei Gothic, da finde ich ja die Rezeption eh komplett falsch, da wird immer drüber diskutiert, dass das so rau ist und volles Pfund aufs Maul und Ruhrpott-Charme, ja, das stimmt schon alles, aber das Besondere an Gothic war ja auch, dass es eine glaubwürdige Welt erschaffen hat, dass du in diese Stadt reingekommen bist und da gab es den Schmied, der hat da rumgeschmiedet und dann stand da irgendwo in Extremo und haben was gesungen und du hattest halt einfach so dieses glaubwürdige kleine Dorf und du konntest dann eben so abends einbrechen oder die Leute sind in die Taverne gegangen und dann konntest du mit denen einheben und so weiter und so fort. Und das ist das, was mir eigentlich gefällt. Wenn es gelingt, tatsächlich gerade bei Rollenspielen so eine Welt zu erschaffen, die glaubwürdig ist. Und Crusader Kings 2 treibt das einfach auf die Spitze. Du hast damals als Red Dead Redemption 2 rausgekommen ist, Christian, hast du mir damals eine begeisterte Sprachnachricht geschickt, weil du es so geil fandest, wie dieses Spiel auf dich reagiert. Und das stimmt auch, also bei Red Dead Redemption 2, aber es stimmt vor allem auch für Kingdom Come Deliverance 2. Also in diesem Spiel kann es zum Beispiel sein, dass du stinkst. Dann schauen dich die Leute an und sagen dir, dass du stinkst. Oder wenn du, und das ist ja am Anfang der Fall, einfach nur weiß nicht, zerrissene Klamotten anhast, dann reagieren die Leute anders als auf dich, als wenn du hier im feinen Zwirn und mit einer schönen Edelgugel und am besten noch so eine Brille, damals wahrscheinlich total Hightech, auf der Nase hast. Das Spiel ist zum Beispiel, also woran man diese Glaubwürdigkeit auch merkt, und das ist da, wo es dann auch wirklich anfängt, so viel Spaß zu machen, ist zum Beispiel beim Diebstahl. Also es ist nicht so wie bei, weiß ich nicht, vielen Spielen, du gehst einfach rein, da ist irgendeine Kiste, da liegt irgendwas drin, was, keine Ahnung, irgendwas, so, und dann nimmst du das halt einfach, sondern nein, in den Kisten ist genau das, was man so ein bisschen erwarten würde, je nach Schicht, wo die Leute hingehören, ne, also reichere Leute haben wertvollere Dinge, ärmere nicht so wertvolle, Schneider haben halt Schneiderzeug in ihren Kisten und so weiter und so fort. Kisten, die dann zum Beispiel besonders gut abgeschlossen sind, da sind dann auch wertvollere Dinge drin, so wie es halt einfach sein muss, ja. Und das Geile ist, wenn man, also erstens, die Leute schauen schon mal, wenn du in die Haus reingehst, finden die schon mal nicht geil, ja. Aber was interessant ist, auch wenn die dich nicht dabei ertappen, wie du in das Haus reingegangen bist, sondern du das dort etwas klaust und dann rausgehst und die sehen dich beim Rausgehen oder die wissen, dass du dich in dieser Gegend rumgetrieben hast, dann rechnen die halt eins und eins zusammen und dann kann es halt auch sein, dass du Probleme bekommst. Oder wenn du zum Beispiel was klaust und du ziehst es einfach an, dann merken die halt auch, hey, sorry, das ist aber meine Google, die du dort trägst. Wie kommt die an deinen Hals, ja? Also lauter solche Sachen, also wo du so diese Aha-Erlebnisse hast und plötzlich fühlt sich das so wertig an, wenn du was klaust. Also plötzlich machst du dir so Gedanken und bist total, wenn du so rausgehst, guckst du so, ist da jetzt links und rechts jemand und so weiter und bist total froh, wenn das funktioniert. Und gerade so, sagen wir mal, die ersten 30 Stunden dieses Spiels, es hat ja, da sagst du wahrscheinlich jetzt auch noch mal was dazu, es hat ja dieses Phänomen, dass das Spiel am Anfang super schwer ist und dann immer leichter wird.
Ja.
Was aber auch daran liegt, dass du am Anfang einfach komplett battlearm bist. Ja. Und Und da ist es dann zum Beispiel wirklich so, also dieser Zinnbecher, der da steht, wenn ich mir den stibitzen könnte und so, weil das einfach alles wertig ist und wertvoll und dieser Loot ist nicht egal und Klauen ist nicht egal und die Menschen in dieser Welt sind nicht egal, weil du siehst halt, dass die einen Tagesablauf haben und wenn die sich über so einen Trog beugen, dann denkst du dir, ach, ob ich da jetzt vielleicht an ihren Beutel rankäme und sowas, ja. Also es schildert einfach, es zeigt so ein bisschen, wie diese Gesellschaft damals war. Es bemüht sich unglaublich darum, eine wirklich eine Welt zu schaffen, in der Dinge wirklich Sinn ergeben. Und es ist einfach sehr gut auch darin, diese Welt zu präsentieren. Also nicht nur ist die Welt teilweise sehr schön, also dieses Böhmen, man kriegt da voll Bock drauf, irgendwie dort Urlaub zu machen. Sondern es ist auch so viel so Show, Don't Tell. Also wenn du halt durch den Wald gehst und da siehst du halt zwei Typen und du siehst, der eine hat einen Eisenhelm auf, ja, und du denkst, boah, krass, Eisenhelm. Ja, besser nicht mit anlegen, ja. So, lieber davonrennen. Toll ist halt auch dieses ganze Rollenspielsystem, was dahinter ist, dass du in Dingen besser wirst, indem du sie tust. Zum Beispiel, wenn du überladen bist. Überall ist es in allen Rollenspielen ist es seit wie Zarre die Eins nervig überladen zu sein. Außer in Kingdom Come Deliverance 2, weil du wirst dabei stärker. Ja, das war langsam, aber wirst stärker. Aber jetzt bist du mal dran, Christian, ja. Weil ich muss meine Begeisterung hier ein bisschen zügeln.
Ich merke schon. Ich glaube, also so was ich total faszinierend finde, ist, es ist eins von diesen Spielen, das hat man wirklich recht selten, die sich perfekt dazu eignen, kurz in Anekdoten zusammengefasst zu werden. Ne, man trifft sich morgens auf dem Schulhof und sagt, pass mal auf, du glaubst nicht, was mir gestern schon wieder passiert ist. So, und dann erzählst du einen Moment nach, den du in diesem Spiel hattest. Also bei mir sind so Sachen wie, was du eben beschrieben hast, ich habe eines Nachts den Schmied in so einer Burg ausgeräumt. Das war richtig geil. Ich bin da hingelaufen, habe mich versteckt, habe meinen Dietrich in die Tür gesteckt, habe die Tür aufgebrochen. Dann hat er so eine Kiste gehabt, ja. Und dann habe ich diese Kiste aufgebrochen und habe da einfach Zeug im Wert von irgendwie 20.000 Groschen da rausgeräumt, war komplett überladen. Und das Geile ist in dem Spiel, wenn du überladen bist, kannst du nur noch gehen. Aber man wird über die Dauer, wenn du halt gehst, stärker. So, jetzt hatte ich einfach dieses ganze Zeug drin, war vorher battlearm und bin dann einmal aus dieser Burg rausgegangen praktisch, wurde aber immer schneller auf meinem Weg, weil ich über die Dauer meines Gehens schneller gehen konnte, weil ich stärker wurde. Ich war praktisch weniger überladen prozentual. Bin komplett gegangen von dieser Burg 20 Minuten in Echtzeit, also so einfach nur durch Böhmen gelaufen, bis zum Hehler, der ist in so einem bei so einem Kumanenlager, so, hab dem dann den ganzen Stuff verkauft, hab ein paar Sachen noch für mich behalten. Bin dann nicht überladen wieder hingelaufen, hatte mein geiles Zeug an, hab aber vercheckt, dass ich dieses Zeug ja immer noch gesucht wird, geh zu dem Schmied für die Quest und er so, Moment mal, du hast meinen ganzen Stuff an, willst du mich eigentlich verarschen? So. Das ist, und so ein System zu bauen, das so auf dich reagiert in dem Spiel, ist so wertvoll und habe ich so in dieser Form auch noch nicht erlebt. Und ich habe einfach die ganze Zeit beim Spielen gedacht, meine Fresse, das Team von Bethesda Softworks muss dieses Spiel spielen, weil das ist jetzt die neue Messlatte. Es tut mir leid, ihr kommt nicht mehr drum rum, geile Spiele zu machen. Starfield war einfach furchtbar. Und das ist jetzt die neue Messlatte für das nächste Elder Scrolls. Es tut mir leid, so will ich das. Dieses Spiel hat auch so ganz viele interessante Kleinigkeiten, die ich cool fand. Ich kam auch ein bisschen schwer rein, muss ich sagen, weil am Anfang kriegst du wirklich nur aufs Maul. Aber es ist halt so, man muss, es erklärt einem am Anfang wenig, aber man wird dafür belohnt, wenn man es dann checkt. Also man ist am Anfang einfach battlearm, du läufst nur mit einer Hose und einem Schwert eigentlich rum und vielleicht hast du noch so einen kleinen Lumpen gefunden und dann hast du so zwei Wege, die du gehen kannst, die das Spiel dir vorschlägt. Also entweder gehst du zum Schmied und verdienst dir dort dein Geld auf ehrliche Weise oder du gehst zum Müller und lernst einfach einbrechen. Ich habe beides gemacht, aber habe mich dann für den Müllerweg entschieden, weil das irgendwie mehr Spaß macht, Leute auszunehmen. Und auf dem Weg aber dorthin wirst du halt auch manchmal überfallen von Banditen oder so. Und man muss am Anfang genau wissen, gegen welchen Gegner man was ausrichten kann und wo man besser weglaufen sollte. Weil natürlich, wenn du halt in Lumpen bekleidet mit einem Jagdschwert auf einen Banditen mit einem Mailänder Kyras und einer und so einem krassen Mailänder Ritterhelm irgendwie triffst, dann solltest du eigentlich besser weglaufen. Denn dieser Typ wird dich zu Klump hauen. Das siehst du irgendwann. Das steht aber nicht, oh nein, Level 39, ein groß rotes X und irgendwie noch so ein Totenkopf über dem, sondern der hat einfach nur krasses Zeug an und so erkennst du, dass dieser Typ super stark ist. Und da habe ich am Anfang ein bisschen gebraucht. Auch da, ich wurde da einmal, habe ein bisschen gebraucht, wurde da mehrmals verkloppt. Ich bin aber auch dumme Tode gestorben. Also so, ich bin einmal einen Felsen runtergesprungen, der war ein bisschen zu hoch und da habe ich mir beide Beine gebrochen, hatte keinen Verband, habe geblutet an den Beinen. Füße, geblutet. Ja, wer es noch kennt, Mario Basler, also Füße geblutet und habe dann aber keinen Verband mehr gefunden. Und das Einzige, wie ich dieses System überlistet habe, ist, ich habe Streit gesucht mit dem Gesetz, habe jemanden erschlagen, bin dann an den Pranger gekommen und nachdem ich 12 Stunden am Pranger war, war die Blutung weg und ich bin aber nicht gestorben, weil du am Pranger nicht sterben kannst. So habe ich das Spiel überlistet. Dann ist doch noch zu schaffen, weil ich bin einfach immer gestorben, die ganze Zeit. Und solche Sachen sind irgendwie total cool. Also wirklich, für mich ist es jetzt schon, also ich wüsste nicht, was dieses Jahr noch viel kommen kann, was den Spiel des Jahrestitel Game of the Year für mich da jetzt streitig machen kann. Ich finde es wirklich ganz, ganz toll. Ich habe aber auch ein paar Kritikpunkte. Ich gebe gleich das Wort nochmal an dich. Ich würde einen jetzt mal kurz formulieren und zwar, ich bin nicht so ganz happy mit dem Pacing dieses Spiels. Das Spiel will eine Geschichte erzählen und ich finde, es macht das manchmal zu hemdsärmlich. Also so, es gibt einen Moment, also man hat so eine Karte, auf der startet man und dann landet man auf einer zweiten Karte, da ist eine große Stadt auch drin, Kuttenberg. Und der Übergang von dem einen Level zu dem anderen, von der einen Open World zur anderen, ist so gestaltet, dass man da in so einer zweistündigen oder dreistündigen Quest einfach drin sitzt. Und da fand ich so richtig, da geht jetzt die Luft raus so ein bisschen. Weil das Spiel will jetzt eine Geschichte erzählen, das will jetzt neue Charaktere dir vorstellen, das will ein bisschen dramaturgisch auf die Tube drücken. Finde ich, hat so ein bisschen auf eine Art gemacht, die kontraproduktiv war, wo ich gemerkt habe, okay, ich will das jetzt eigentlich gar nicht so in der Art hier nachvollziehen. Ich will eigentlich weiterspielen.
Ja, da würde ich ja mitgehen. Also ich finde die Geschichte für ein Spiel immer noch gut. Zumindest habe ich sie verfolgt. Also das, ich meine, bei total vielen Spielen klicke ich auch einfach alles weg und es interessiert mich nicht. Also hier war ich investiert und ich habe die tut dann am Ende wirklich nochmal an Drive gewinnen. Und ich fand sie auch deswegen interessant, weil sie natürlich auch ungewöhnlich ist. So diese Welt in Böhmen und so diese Adligen. Es ist halt, ja, es ist halt was nicht jeden Tag erzählt wird. Aber es stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, man hätte viele Sachen man hätte das um 30% kürzen können. Das Spiel ist generell super lang. Ich weiß auch, wie geschockt ich war. Also ich dachte, ich habe jetzt schon echt viel gesehen und dann gucke ich so, wie viel ich eigentlich vom Spiel noch habe. Und da war ich so bei 25%. Also das ist echt krass. Und es hat auch ein bisschen so ein Balancing-Problem insofern, als dass du, wenn du diese schwierige Einstiegsphase geschafft hast, sehr schnell sehr stark wirst. Also du bist irgendwann sehr schnell der perfekte Dieb. Du kannst irgendwann schon sehr gut mit dem Schwert umgehen. Und dann nimmt einfach so der Rollenspiel-Aspekt an Bedeutung ab. Und dann wird das eher so ein Mittelalter-GTA, also so ein Open-World-Game mit so Action, mit einer Story, wo aber eigentlich die RPG-Elemente keine große Rolle mehr spielen. Und ich glaube, das Studio hätte sich einen Gefallen getan, damit tatsächlich irgendwie das anders zu balancen. Das ist ja nicht so schwierig. Da muss man einmal, glaube ich, also ich bilde mir ein, dass es nicht so schwierig ist. Ich habe natürlich keine Ahnung, aber ich würde sagen, dass man da einmal an die Excel-Tabelle irgendwie ran muss. Und ich glaube auch, ein bisschen ein bisschen besser teilweise erzählt, zu erzählen, wäre auch gut gewesen. Also da ein bisschen zu entschlacken. Allerdings nicht ansatzweise muss man bei Crusader Kings 2 so entschlacken wie bei Civilization 7. Ja, bisschen entschlacken. Aber so insgesamt würde ich schon sagen, also für ein Studio, das Spiel hat 40 Millionen, glaube ich, gekostet. Das ist ein Bruchteil von einem Starfield. Ich meine, klar, Studio in Tschechien, ist jetzt auch die Löhne nicht so hoch, aber trotzdem ist also absurd. Also ich meine, die Qualität, also auch die schauspielerische Qualität und so, das muss man erstmal hinbekommen für das Budget. Und
da muss ich auch sagen, es ist ein, die machen aus dem, was sie haben, das meiste. Also es ist ein sehr, sehr schlaues Spiel, in dem Sinne, dass sie sich ein Setting gesucht haben, das sie bewältigen können. Sie haben sich eine Geschichte gesucht, die sie bewältigen können. Sie sind voll auf die Systeme gegangen, die sie spannend machen wollen. Und haben halt gesagt, okay, Setting ist uns jetzt in dem Fall nicht so wichtig. Weil wenn du irgendwie so die Behind-the-Scenes-Sachen von Bethesda dir anschaust, dass sie sagen, ja, wir haben so viel Liebe reingesteckt in die einzelnen Städte dieser Planeten, wo du denkst so, hey, diese Stadt, in die man dann kommt, die angeblich die Hauptstadt von so einem fucking Planeten ist, also irgendwie diese Cowboy-Stadt in Starfield, falls du dich erinnerst, das sind halt irgendwie drei Straßen. Und irgendwie so ein Dorf in Böhmen, wo ich war, Markowitz oder Miskowitz oder Sukdol oder so, ist größer, als diese scheiß Stadt. Aber wieso? Weil sie Assets weiterverarbeiten, weil halt in dieser Welt, die ungefähr, keine Ahnung, wir reden hier von einem Landstrich, der ein paar Quadratkilometer groß ist, halt auch jedes Haus gleich aussehen darf.
Natürlich.
Weil die Häuser halt so gebaut sind. Und
jede
Wiese darf halt gleich aussehen.
Genau.
Weil es halt eine Wiese ist. Und das ist egal, weil die Geschichte ist cool und die Systeme sind cool. Und ich brauche da nicht irgendwie super Abwechslung und so.
Und selbst da ist es so, dass sie da relativ viel rausholen trotzdem, finde ich manchmal. Also dann gibt es das Dorf, das an so einem Bach ist oder an so einem See oder wo so eine Lichtung runtergeht oder du nach links schaust und es ist dann abschüssig oder so. Also das ist trotzdem so, dass sie irgendwie da, finde ich, relativ viel rausholen. Und dann, wenn du sagst, ja, wie fühlt sich die Hauptstadt in Starfield an, naja, sagen wir, Kuttenberg fühlt sich dann aber wirklich an wie eine große Stadt. Also Kuttenberg, wusste ich auch nicht, war damals das Münzprägezentrum und deswegen war diese Stadt so wichtig. Und du kommst dorthin und du hast ja 30 Stunden nur so Dörfer gesehen und ehrlich gesagt dachte ich eigentlich auch, das ganze Spiel wird so bleiben. Ja. Also ich hätte jetzt hätte da jetzt nicht mehr erwartet, so war es ja auch in Teil 1, hab dann nicht mehr erwartet und plötzlich, ja, sagt man, ja, gehen dieses Kuttenberg und ich denke mir, naja, gut, was wird da jetzt schon sein, ja, und dann reitest du da so hin und dann wird die Straße immer breiter und dann siehst du so am Horizont eine echte Stadt und diese Stadt ist halt fett und du kommst dorthin und du hast wirklich einen Kulturschock so ein bisschen. Also hast wirklich das Gefühl, so muss es sich angefühlt haben für Leute, die in den 20er Jahren mit dem Schiff nach New York gefahren sind und dort die Skyline das erste Mal gesehen haben. Es ist wirklich, also da sind wir wieder bei dem, was du gesagt hast mit den Anekdoten. Also das war für mich ein so majestätischer Anblick. Und dann bist du halt in dieser Stadt, was sich natürlich dann auch spielmechanisch auswirkt, da sind dann auch die geilsten Händler und so wie es halt sein muss. Da wird man dann halt auch nachts überfallen und so, bla bla bla. Da ist halt nicht mehr alles so Friede, Freude, Eierkuchen und so. Und das ist halt geil. Also es ist halt wirklich toll. Also es ist wirklich, also ich muss sagen, Kingdom Come Deliverance 2, ich sehe es wie du, würde mich wundern, wenn dieses Jahr noch etwas Besseres kommt. Und ich bin sehr gespannt, was dieses Studio noch schaffen wird. Also wenn die das mit 40 Millionen machen, was machen die dann mit 150 Millionen oder 200 Millionen? Also, meine Herren, total.
Ich habe so ein bisschen, also so vielleicht will ich das doch gar nicht wissen, weil das hat ja auch dann damals Origin ruiniert, ne? Zu viel Geld. Die sollen jetzt mal so bleiben und einfach mal diesen Erfolg jetzt einstreichen, den haben sie sich wirklich verdient. Also, genau. Also ein wirklich fantastisches Spiel, das Dinge jetzt auch gemacht hat, die ich ab sofort in jedem Spiel sehen will. In jedem Bethesda-Spiel auf jeden Fall, weil ich glaube, das ist der nächste Vergleich. Da haben wir auch schon in unseren Sprachnachrichten drüber gesprochen. Ich will, dass das nächste Bethesda-Spiel, da ist es auch drauf angelegt, diese Stärke-Mechanik hat, dass man, wenn man viel trägt, die Stärke steigt und man einfach mehr tragen kann irgendwann. Absolut nachvollziehbar.
Ja, und klauen will ich, also du hast damals mir erzählt, nach Baldur's Gate 3 hast du Starfield gespielt und du hast mir dein Leid geklagt, weil du einen Questgeber wolltest du umbringen, du willst ja immer alle umbringen in den Spielen. Und dann hast du durch den durchgeschossen und das hat dich komplett fertig gemacht, weil du kamst aus Baldur's Gate 3 raus, wo ja das Spiel auf alle Entscheidungen, die du machst und seien sie auch noch so dumm, irgendwie reagiert. Und genau so, glaube ich, ist das jetzt hier auch, wenn ich jetzt demnächst ein Spiel habe, und wir reden jetzt gleich auch über eins, wo du halt einfach, also wo Clown eigentlich kein Clown ist und wo sich die Leute nicht merken, ob du bei ihnen zu Hause warst und sich nicht merken, wann du anhast, dann werde ich das als Rückschritt verbuchen müssen. Ja? Und tolles Spiel. Wirklich, also ich will ja keine Gürtelempfehlung, auch ich gebe eine Gürtelempfehlung ab. Also das ist das Spiel, für das ich stimmen werde und ich würde mich nicht wundern und es auch mir erhoffen, dass es mehr als einen Gürtel holt.
Würde ich mir auch.
Wollen wir noch kurz über Avowed spielen?
Ja, lass mal Avowed. Ja, Avowed besprechen.
Ja, Avowed habe ich tatsächlich erstaunlich lange gespielt. Es war aber nicht das Spiel, es ist ein gutes Spiel, aber es ist nicht das Spiel, was ich erwartet hatte. Das Spiel kommt ja von Obsidian, das ist eins meiner Lieblingsstudios. Ich meine, die haben Fallout New Vegas gemacht, die gelten als tolle Erzähler, als ein Studio, das sozusagen Rollenspiel noch ernst nimmt. Und davon ist eigentlich wenig übrig geblieben, fand ich. Denn Avowed ist einfach ein total kompetent gemachter First-Person-Rollenspiel-Action-RPG. Also alles das, was wir jetzt besprochen haben bei Kingdom Come 2, das ist alles nicht vorhanden. Die Figuren stehen da wie so Schauspielpuppen. Das wirkt alles wie in so einem Disneyland, ne? In den Kisten findest du halt auch immer irgendwas. Du gehst durch die Welt und musst gegen Bären kämpfen, aber gleichzeitig streunt dann so ein riesiger, so ein riesiges Wildschwein an dir vorbei. Das kannst du dann aber nicht bekämpfen. also das ist einfach, da ist wirklich, die Welt ist reine Kulisse. Also es ist absolut kulissig, das Spiel. Aber was man schon sagen muss, es macht halt Spaß, es zu spielen. Also es hat tatsächlich, und das hätte ich jetzt bei Obsidian nicht erwartet, sehr schöne Kämpfe. Also du kannst verschiedene Kampfstile miteinander kombinieren, zaubern, Nahkampfwaffe, Pfeil und Bogen. Das funktioniert alles super. Die ganzen Kämpfe fühlen sich dann auch sehr, sehr, sehr dynamisch an und befriedigend. Aber letztendlich muss ich sagen, Avowed hat sich für mich angefühlt wie so ein Ubisoft-Spiel. Also wie ein gutes Ubisoft-Spiel. Das spielst du so dahin, du klickst alle Texte weg, du schaust einfach nur, wo der Questmarker ist, dann tauchen da aus dem Nichts irgendwie fünf, weiß ich nicht was, auf. Die besiegst du dann steigst du auf. Also so halt. Also es ist ein Ubisoft-Spiel, aber eins aus der Zeit, als Ubisoft noch ganz gute Ubisoft-Spiele gemacht hat.
Ja, also ich hätte auch nicht erwartet, dass das Kampfsystem so geil ist. Es macht wirklich Spaß, sowohl Fernkampf als auch Nahkampf als auch Zaubern. Es spielt sich super flüssig. Es ist echt cool, sich durch diese Welt zu bewegen und zu kämpfen. Bewegung und Erkundung, es ist die andere Säule, auf denen Avowed steht. Auch das hätte ich von Obsidian nicht so erwartet. Also diese Welt hat ganz, ganz viele kleine Nischen und Ecken, in die man hochklettern kann und dann entdeckt man dann Schätze und so. Das ist echt cool und macht Spaß. Und das ist, ich bin wirklich überrascht von der Qualität dieses Spiels. Also nicht überrascht, aber ich finde es deutlich besser als gedacht. Mein Problem ist gerade einfach nur, es kommt in diesem super fetten Februar raus, wo ich gerade keine Zeit habe. Aber ich werde mir Avowed so ein bisschen auf eine, so ein bisschen in so eine Mikrowellenverpackung machen und einfach nochmal im nächsten Monat aufwärmen und es dann richtig würdigen und spielen.
Ja, also ist ein gutes Podcast-Spiel. Wie gesagt, ich finde es gut, aber ich finde es jetzt auch, es ist jetzt auch nichts Besonderes. Also ich glaube nicht, dass wir wie über Avowed reden werden in 10 Jahren wie über Fallout New Vegas. Christian, nee, hast
aber,
du...
Aber schau mal, ja. Es leistet sich aber auch keinen krassen, genau. krassen Klopper. Ne?
Also es, und es verkauft sich auch gut.
Genau.
Also sie wollen da so weitermachen. Genau. Ja, bestimmt. Das stimmt.
Super Studio, gutes Spiel.
Ja, freut mich für die auch. Also Obsidian... Also, es ist echt interessant, weil Obsidian waren auch immer bekannt, dass ihre Spiele verbuggt sind und so. Und jetzt ist es einfach so komplett gepolished. Die waren auch nie dafür bekannt, dass das Kampfsystem gut ist. Jetzt hat es ein geiles Kampfsystem. Sie waren aber bekannt für gute RPG und so klassische Rollenspieltugenden. Die sind jetzt nicht mehr dabei. Also, sie haben irgendwie ein Spiel gemacht, das eigentlich nicht so richtig so in ihrer Tradition liegt, aber das halt sehr gut ist und sich gut verkauft. Und das freut mich. Und ich hoffe, dass man denen irgendwann einfach sagt, Leute, hier ist die Fallout-Lizenz, macht doch daraus ein schönes Fallout New Vegas 2.
Das würde erstmal bedeuten, dass Microsoft aufhört, komplett idiotisch zu sein, wenn es um die Handlung des Studios geht. Mal sehen.
Christian, hast du Keep Driving gespielt?
Nee, das ist aber auch noch auf der Liste. Das ist scheint ein perfektes Steam Deck-Spiel zu sein. Vielleicht mache ich das jetzt im Urlaub.
Und es scheint auch ein perfektes Christian Alt-Spiel zu sein. Ja. Ansonsten habe ich auf der Liste nichts mehr gespielt. Ich habe Monster Hunter Wilds, der größte Release ist. Das hat irgendwie 900.000 gleichzeitige Spieler. Das ist irgendwie richtig, richtig fett. Ich habe das aber tatsächlich nur eine Stunde spielen können. Ist auch nicht so ganz mein Jam, weil ich mag ja keine Bosskämpfe. Und das besteht ja quasi nur aus Bosskämpfen. Ich glaube, so manche Bosskämpfe dauern so eine Stunde oder ich glaube einer sogar 2 Stunden, also ich glaube im Vorgängerspiel. Da fehlt mir ein bisschen tatsächlich die Geduld dafür, aber ich glaube, die ersten Reviews, die sprechen durchaus davon, dass es den Erwartungen gerecht wird. Und sonst hätte ich nichts mehr.
Ja, also ich finde, ich spiele mal kurz den Manu. Manu würde wahrscheinlich noch Rift of the Necrodancer hervorheben. Mhm. Das ist meines Wissens der zweite Teil der Necrodancer-Serie. Und ich fand den ersten echt cool. Also der erste hieß, Moment, der erste hieß Crypt of the Necrodancer, genau. Und das war so ein Dungeon-Crawler, wo man sich im Rhythmus bewegen musste, um Bosse zu schlagen. Das haben wir hier auch schon mal besprochen. Das fand ich richtig cool. Jetzt kommt das zweite raus, Rift of the Necrodancer. Und das ist wie so ein Guitar Hero, wo man sich zu Rhythmen bewegen muss. Und das holt mich leider komplett ab. Das ist mein Jam. Das finde ich wirklich cool. Und das will ich nicht unerwähnt lassen. Ich habe es leider noch nicht spielen können. Auch nicht unerwähnt lassen will ich Microtopia, das ein bisschen ist wie so ein Aufbauspiel mit kleinen Ameisen. So sieht es zumindest aus. Auch das, also so, es geht um Roboterameisen, die so eine kleine Stadt aufbauen. Auch das sieht total nach meinem Jam aus. Aber Leute, Ich komme auch nicht hinterher. Ich habe neulich diese Matthew Ball-Studie gesehen und da stand halt, dass ich glaube, es war der April 2024, einfach so ein random Monat rausgegriffen, kamen so viele Spiele raus wie im ganzen Jahr 2014 auf Steam. Ne? Also so, es sind einfach sehr, sehr, sehr viele Spiele, die einfach rauskommen und man kann auch nicht alle spielen. Was ich mir auch anschauen wollte, es aber auch noch nicht geschafft habe, ist The Executive, a Movie Industry Tycoon, weil ich liebe halt Spiele, die Tycoon-Spiele sind, aber es ist nicht das, was aber ich glaube, da kommen dieses Jahr noch ein paar andere, da vielleicht kann man mal so einen kleinen Wrap-Up machen, irgendwie in der Mitte des Jahres, wo man das hier bespricht.
Genau. Sehr gut. Es werden auch wieder düsterere Zeiten kommen.
Für dich vielleicht noch, da habe ich mich gefragt, ob du das nicht spielen wolltest, Like a Dragon Pirate Yakuza?
Nee, das ist ja nicht, Das Problem ist ja, es gibt ja von der Yakuza-Serie zwei Stränge. Und das eine ist ja dieser Brawler-Strang, also wo das so ein Actionspiel ist.
Ja.
Und dann gibt es ja die JRPG, den JRPG-Strang mit rundenbasierenden Kämpfen oder vor allem rundenbasierenden Kämpfen. Und ich kann nur die JRPG-Sachen spielen.
Ah, okay.
Also ich finde die JRPG-Sachen ist geil, Yakuza Like a Dragon und sowas, das ist alles geil, aber so dieses Ding, was eher so in der Tradition des Ur-Yakuza steht, mit so Action-Kämpfen, damit kann ich nichts anfangen.
Spannend.
Ja. Gut, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß bei der Abstimmung und dann hören wir uns im März.
Genau.
Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Ciao.